Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen: Papst Franziskus erholt sich zu Hause. Kardinalstaatssekretär Parolin beklagt systematische Menschenrechtsverletzungen in Kriegen. Und 30 Jahre Evangelium Vitae. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Hier zunächst unser kleines Update zu Papst Franziskus und seiner Gesundheit. Der Pontifex erholt sich weiter zu Hause in Santa Marta im Vatikan. Die Behandlung mit Medikamenten und die Physiotherapie für Atemwege und Motorik geht weiter. Das hat das Presseamt des Heiligen Stuhles heute mitgeteilt. Außer engsten Mitarbeitern empfängt der Papst derzeit keinen Besuch. Wie es nächste Woche aussieht, wird man noch sehen. Der Chefarzt der Gemelli-Klinik, Sergio Alfieri, hat heute in einem Interview zu Protokoll gegeben, dass Franziskus in seinen 5 Wochen im Krankenhaus 2-mal knapp dem Tod entkommen ist. Alfieri zeigte sich überzeugt, dass auch die vielen Gebete in diesen Situationen dem Papst geholfen haben. Es gebe da eine wissenschaftliche Studie, wonach auch Gebete einem Patienten helfen. Und Alfieri sagte auch, er habe jetzt selbst erlebt, dass die Lage bei Franziskus 2-mal aussichtslos war, dann aber habe sie sich 2-mal wie durch ein Wunder gewendet. Apropos Leben. Wir sind sehr besorgt über die systematische Verletzung des Völkerrechts. Das hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin vor Medienschaffenden am Montag erklärt. Speziell im Visier hatte er den Krieg in Nahost und in der Ukraine.
Kardinal Parolin äußerte die Sorge des Heiligen Stuhls angesichts der anhaltenden Kämpfe weltweit, besonders in der jüngsten Eskalation im Gazastreifen. Dabei erinnerte er an die Worte von Papst Franziskus, der beim Angelusgebet am Sonntag zu einem Ende der Gewalt aufgerufen hatte. Der Appell des Papstes ist ein Aufruf aufzuhören und Wege des Dialogs und des Friedens zu finden. Am Montagvormittag reagierte die israelische Botschaft beim Heiligen Stuhl auf die Worte des Papstes mit einem Beitrag auf der Plattform X. Darin erklärte sie, Israel handle im Einklang mit dem Völkerrecht. Kardinal Parolin betonte gegenüber Journalisten, die Bombardierungen ziviler Einrichtungen und die Tötung von humanitären Helfern verstoße eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht. Heute gibt es keinen Respekt mehr vor dem humanitären Völkerrecht. Das ist eine der großen Schwächen unserer Zeit. Man habe auch mit dem Internationalen Roten Kreuz gesprochen, das sich derzeit in einer äußerst schwierigen Lage befinde. Auf die Frage nach dem Gesundheitszustand von Papst Franziskus, der am Sonntag nach 38 Tagen in der römischen Gemelli-Klinik nach Hause zurückkehren konnte, antwortete Parolin, der Papst benötige nun Ruhe und Erholung. Die Büroarbeit wird weitergehen. Zunächst wird man ihm nur die wichtigsten Anliegen vorlegen, um ihn nicht zu überfordern. Nach und nach wird dann wieder zur normalen Planung übergegangen. In seinem Beitrag zu der Vatikan-Tagung zum Thema Longevity, Langlebigkeit, das mancherorts zu einem Lifestyle-Steckenpferd wohlhabender Investoren geworden sei, betonte Parolin die gesellschaftliche Bedeutung des Alterns. Langlebigkeit ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie betrifft nicht nur die Medizin, sondern ebenso Wirtschaft, Ethik und Spiritualität. Wir leben in einer Epoche, in der Grenzen und Gebrechlichkeit gern verdrängt werden, als ob Alter ein Problem wäre, das man verstecken müsse. Doch, so der Kardinal, das Leben sein Geschenk und behalte seinen Wert in jeder Phase. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Kopp ist der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz und er ist zugleich auch ein guter Kenner des Nahen Ostens, speziell des Irak. Matthias Kopp zeigt sich einigermaßen optimistisch über die Zukunft des Christentums an Euphrat und Tigris. Kopp, der zuletzt vor ein paar Wochen mit dem Paderborner Erzbischof Markus Benz den Irak bereist hat, hat heute in Rom ein 800-Seiten-Buch über Iraks christliches Erbe vorgestellt.
Matthias, man hört im Moment sehr viel von Syrien und von den dortigen Vorgängen. Und im Irak hat man sich irgendwie damit zufrieden gegeben, der Islamische Staat ist ja jetzt besiegt und die bauen da wieder auf.
Ja, die Situation im Irak ist deutlich besser als vor 6-7 Jahren. Es wird aufgebaut, es gibt sowas wie eine österliche Auferstehung des Christentums dort. Aber die große Angst der Christen im Nordirak ist, dass alte IS-Kämpfer, die jetzt in syrischen Gefängnissen freigelassen werden, dort ins Land zurückkommen könnten, um es zu infiltrieren. Das ist die größte Angst, die größte Gefahr. Und hier, glaube ich, muss die Europäische Union, auch Amerika, das neue Regime in Damaskus anhalten, diese Gefängnisse so zu sichern, dass alte IS-Terroristen nicht plötzlich im Irak auftauchen.
Das irakische Christentum ist zahlenmäßig stark dezimiert. Und man hört auch immer wieder, ja, die, die im Ausland sind, die kommen jetzt auch nicht mehr zurück. Ist das so?
Das ist so, das sagen mir alle Gesprächspartner, die ich vor ein paar Wochen im Irak mit Erzbischof Benz getroffen habe. Wer nach Europa gegangen ist und auch in die USA, kommt nicht zurück. Wer in einem Lager in der Türkei ist oder im Libanon, der wird zurückkommen. Aber ein großer Teil der Diaspora-Gemeinde der USA und Europa wird nicht mehr zurückkommen. Das war die Sorge von Patriarch Sacco, dass viele Priester einfach gegangen sind, weil es einfach angenehmer ist, in den USA und Europa zu leben. Und deshalb hat er eben sehr strikt, das verstehe ich, diesen Priestern gesagt, ihr kommt zurück oder seid nicht mehr im Patriarchat inkarniert. Das sind Spannungen innerhalb der Kirche, die notwendig sind, damit die Kirche im Irak überleben kann.
Nun gibt es aber weiterhin sehr viele Binnenflüchtlinge, über 1 Million im Irak. Und vor allen Dingen die Jesiden sind da in einer sehr schwierigen Lage. Du warst ja auch in einem der Flüchtlingslager.
Also wir haben über 1 Million Internal Displaced Persons, das heißt Binnenflüchtlinge. Das sind Christen, das sind Jesiden, das sind auch Muslime, die von Fallujah in den Süden geflüchtet sind oder umgekehrt. Das ist das eine Problem, das nicht gelöst ist im Irak. Das zweite große Problem sind die Flüchtlingslager der Jesiden. 109.000 Jesiden, Jesiden leben noch in Flüchtlingslagern. Das ist eine Riesenzahl. Das sind über 14 Flüchtlingslager im Nordirak. Ich habe eines der Lager besucht mit Erzbischof Benz. Und das Elend ist da schon groß. Man hat sich da allerdings auch eingerichtet in Wellblechhütten, teilweise auch in kleinen gemauerten Häuschen, weil diese Flüchtlinge sagen, wir können nicht mehr in unsere angestammte Heimat, das Sinjar-Gebirge, zurück. Weil das, was wir im Grund und Boden hatten, haben Islamisten übernommen. Und wie soll ich heute sagen, mir die Jesiden Tür an Tür mit dem wohnen, die uns damals massakriert haben?
Der christlich-islamische Dialog im Irak funktioniert einigermaßen gut. Und das liegt auch am Groß-Ayatollah Sistani in Najaf. Der Mann ist aber auch schon alt. Was passiert, wenn der stirbt?
Ja, Franziskus und Al-Sistani hatten ja bei ihrer Begegnung 2021 gesagt, wir sind beide schon sehr alt, aber wir machen auch weiter. Und im Moment gibt es Debatten innerhalb der irakischen Presse, wer kann Nachfolger von Al-Sistani werden, wie viel Einfluss aus dem Iran wird bei der Benennung dieses Groß-Ayatollah-Postens mitspielen. Iran wird dort eine Rolle spielen. Und man muss Al-Sistani über all die Jahre sagen, dass er ein Mann des Dialogs war und einer der wenigen schiitischen Führer, die eine Fatwa gegen den Islamischen Staat ausgesprochen haben. Das ist viel zu wenig beachtet und deshalb wird es schwer, seine Person wie Al-Sistani zu ersetzen. Die entscheidende Frage ist, wird der neue Groß-Ayatollah von Najaf jemand sein, der die vielen unterschiedlichen schiitischen Gruppierungen im Irak einen kann?
Patriarch Sacco wirkt von außen wie das Zentralgestirn des Katholizismus im Irak, ist aber intern bei weitem nicht unangefochten. Vor allen Dingen ein seltsamer Streit mit einer Miliz. Was steckt dahinter?
Ja, der gute Patriarch Sacco hat sich mit der Miliz von Raymond al-Kildani angelegt, der die sogenannten christlichen Babylon-Brigaden gegründet hat. Zu der Miliz muss man wissen, dass sie eine der vielen Milizen ist, die den Islamischen Staat bekämpft haben. Das ist positiv zu sagen. Aber nachdem der Islamische Staat bekämpft war, haben sich diese Milizen, eben vor allem die Babylon-Brigaden, als sehr eigenständige Gewächse entwickelt, die versuchen, große Teile des Landes zu kontrollieren. Ob Al-Kildani wirklich Christ ist, wird bezweifelt. Jedenfalls ist der Punkt der, dass nur wenige Christen sich dieser Brigade angeschlossen haben. Also dass wir heute sagen müssen, obwohl sie in Anführungszeichen christlich konnotiert ist, extrem unter iranischem Einfluss steht. Das heißt, schiitische Kämpfer aus dem Iran unterstützen diese Brigade von Al-Kildani. Das hat dazu geführt, dass Al-Kildani sich mit Patriarch Sacco angelegt hat. Es ging auch um Grundstücksfragen und anderes. Und Al-Kildani hat es geschafft, dass der Staatspräsident des Irak Sacco in ein Exil nach Erbil zwang, wo Kardinal Sacco fast ein Dreivierteljahr war und dann unter anderem durch eine Intervention des Heiligen Stuhls, die Diplomatie funktioniert, ein Comeback hatte im vergangenen April, also fast vor einem Jahr, als der neue Staatspräsident, als Sudani, dieses Dekret zurückgenommen hat und Sacco zurückkehren konnte. Das ist der Konflikt, der ist nicht einfach und der ist noch immer nicht ausgestanden.
Kann das irakische Christentum in der Gesellschaft überhaupt noch die Rolle spielen, die es früher mal hatte mit seinen vielen Schulen und Krankenhäusern und, wenn es so dezimiert ist?
Dezimiert, aber präsent. Ich habe die Krankenhäuser der Dominikanerinnen in Bagdad besucht, in Erbil, großartige Ordensfrauen. Was dort noch an Schulen vorhanden ist, an Altenheimen, an Waisenhäusern, ist großartig. Und vor allem sehe ich einfach, wie stark sich gerade junge Dominikanerinnen in Karakosch, in Barcelona und anderen Orten an der Theologischen Fakultät im Norden ausbilden lassen. Wir haben eine katholische Universität dort, um ihren Beitrag auch wissenschaftlich für dieses Land zu leisten. Also dezimiert, aber noch immer präsent.
Die Fragen an Matthias Kopp stellte mein Kollege Stefan Kempis. Vor genau 30 Jahren, am 25. März 1995, wurde Evangelium Vitae des damaligen Papstes Johannes Paul II. Veröffentlicht. Die Enzyklika ist eine Säule der christlichen Lehre über den unveräußerlichen Wert jedes menschlichen Lebens. Das ist ein Zitat und so gesagt hat das Gabriella Gambino.
Angesichts zunehmender Verstöße gegen die Menschenwürde weltweit braucht es eine echte Pastoral des menschlichen Lebens, hebt die Untersekretärin des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben im Interview mit Radio Vatikan hervor. Die Enzyklika Evangelium Vitae sei in diesem Kontext gemeinsam mit neueren katholischen Wortmeldungen zur Menschenwürde eine Tür zur Hoffnung, die wir brauchen, so Gambino.
Evangelium Vitae è un pilastro dell'insegnamento cristiano sul valore indisponibile di ogni vita umana.
Evangelium Vitae ist eine Säule der christlichen Lehre über den unveräußerlichen Wert jedes menschlichen Lebens. Auch heute noch schwingt diese Frage im aktuellen Lehramt mit, von Evangelii Gaudium bis zu Dignitas Infinita. Die sehr schwerwiegenden Formen der Verletzung des menschlichen Lebens haben nicht abgenommen, im Gegenteil, und die Kirche möchte mehr denn je den Wert des Lebens bekräftigen und die Gewissen zum Verständnis dieses Wertes formen, der nicht nur nicht töten bedeutet, sondern auch jene Bedingungen zu schaffen, damit jeder Mensch die Fülle des Lebens erlangen kann, zu der er durch Gottes Liebe berufen ist. Das vatikanische Lehrschreiben Dignitas Infinita, das am 8. April 2024 veröffentlicht wurde, bringe die Botschaft der Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Auf den neuesten Stand, erläutert Gambino weiter.
E non solo ci rispiega perché la dignità dell'uomo va sempre rispettata.
Es erklärt nicht nur erneut, warum die Menschenwürde von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod immer geachtet werden muss, sondern hat seinen Blick auf gesellschaftliche Situationen erweitert, bei denen es scheint, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sehen, dass es sich um Verletzungen der Menschenwürde handelt. Ich denke an die verwirrenden Kriege, die uns umgeben, an die neuen Formen der Armut, an die unmenschliche Arbeit von Migranten, an die Gewalt gegen Frauen und Kinder, an den sexuellen Missbrauch auch durch die digitale Welt, der das Leben von Tausenden von Familien verwüstet und vernichtet.
Der
Wert des Lebens sei nicht nur ein katholischer, sondern ein säkularer, universeller Wert, der dem Menschen als solchem gehört und den jeder verstehen und teilen kann. Die aktuelle Welt, in der Relativismus und Gesetze das Sagen hätten, die den Wert des Lebens oft nicht berücksichtigten, habe Mühe, dies zu verstehen. Das kirchliche Lehramt des Lebens zeige hingegen einen Weg der Hoffnung auf, der heute umso dringlicher sei. Damit Menschen Lebensentscheidungen treffen könnten, gelte es, die Gewissen zu formen, etwa was die Bereiche Abtreibung, Euthanasie, Gewalt und die Kultur des Wegwerfens betreffen.
Per questo è il momento di provare a costruire nelle diocesi e nelle parrocchie.
Deshalb ist es an der Zeit, in den Diözesen und Pfarreien eine echte Pastoral des menschlichen Lebens aufzubauen und Pastoralreferenten, Erzieher, Lehrer, Eltern und Jugendliche in der Achtung des Lebens zu schulen. Wir dürfen keine Normen aufzwingen, sondern müssen Werte vermitteln und wissen, wie man sie in ihrer Wahrheit argumentiert, aber auch in ihrer schockierenden Schönheit zeigt.
Nella loro bellezza sconvolgente.
Eine Arbeitshilfe des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben mit dem Titel »Das Leben ist immer ein Gut«, die jetzt in 3 Sprachen veröffentlicht wurde, soll diese Gewissensbildung anleiten und in Bischofskonferenzen und Diözesen weltweit eine Pastoral für das menschliche Leben anregen. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Gefangene aus aller Welt zeigen ihre in Haft entstandenen Kunstwerke in einer Ausstellung bei den Benediktinern von Sant'Anselmo in Rom. Im Interview mit uns erklärt Gefangenenseelsorger Diakon Heinz-Peter Echtermeier, was Häftlinge zur Kunst motiviert und warum Papst Franziskus einen Brief zur Vernissage geschrieben hat. Die Werke, sagt er, sind gleichsam stellvertretend nach Rom gereist.
Die betroffenen Künstler und Künstlerinnen hinter den Bildern können in der Regel nicht hier sein. Von vielen Kontinenten haben wir Kunstwerke gesammelt und diese Bilder pilgern sozusagen in unsere Sammlung und wir wollen Stimme geben den betroffenen Menschen hinter Gittern.
Tracy aus den USA, die in der Todeszelle sitzt, hat geschliffene Glaskaraffen dargestellt, in denen sich das Licht aus einem Buntglasfenster bricht. Igor aus Belarus malte in Grautönen das Gefängnis von außen mit Scharfschützen, in der Diagonale darunter ebenfalls schwarz-weiß das Bild seiner Familie, einer wohlhabenden Familie. Leitmotivisch in den meisten der Kunstwerke sind die Gitterstäbe, Symbol schlechthin für das Gefangensein.
Wo Freiheit genommen ist und die Türklinken von innen fehlen, dort ist natürlich der Wunsch, wieder frei zu sein, allgegenwärtig. Und Kunst ist dabei eine Möglichkeit, Ausdrucksformen zu finden, die nicht nur im Kontext der Verarbeitung von Schuld beinhaltet sind, sondern auch erinnern, dass der Mensch nicht auf eine Straftat zu reduzieren ist. All das wird in den Bildern deutlich.
Manche Werke entstehen unter schwierigsten Bedingungen. Wo die Gegebenheiten in der Haft extrem beengt sind, wird kaum gemalt, erklärt Echtermeier. Wo Platz und Material eher vorhanden sind, wächst Hoffnung und manchmal auch ein Weg zurück ins Leben.
Hoffnung hinter Gittern, wie auch unser Katalog zur Ausstellung in Sant'Anselmo heißt, Hoffnung hinter Gittern ist ein zentrales Thema aus der Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, die auch hinter Gittern nicht aufhört.
Besonders freut sich Echtermeier darüber, dass zur Ausstellungseröffnung ein Brief aus dem Vatikan in Sant'Anselmo eintraf, in dem Papst Franziskus die Arbeit des Vereins Art in Prison würdigte und darum bat,
dass wir in unserer lobenswerten Arbeit nicht nachlassen sollen, dass er im Gebet an uns denken wird bei der Ausstellung. All das ist Grund zu großer Freude und es ist allbekannt, dass Papst Franziskus seit Antritt seines Pontifikates immer wieder Gefängnisse besucht hat.
Echtermeier hatte vor vielen Jahren in Rom eine Zufallsbegegnung in einem kirchlichen Gästehaus mit dem damaligen Kardinal von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Echtermeier bereitete einen Weltkongress für Gefängnisseelsorge vor. Die argentinischen Bischöfe hatten ihren Ad Limina-Besuch bei Johannes Paul II.
Kardinal Bergoglio hatte Interesse an meiner Arbeit gezeigt und ich durfte ihm einen Katalog und auch einige Flyer mitgeben bei diesem Ad Limina-Besuch. Und vielleicht war das ein Auftakt zu dem, was wir heute im Heiligen Jahr 2025 erleben dürfen.
Die Ausstellung mit Kunstwerken von Gefangenen in der Benediktinerabtei Sant'Anselmo auf dem Aventin ist noch bis 16. Mai zu sehen. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.